die sportliche Bilanz der letzten 3 Jahre mit Christian Keller ist verheerend. Es ist nicht Kellers Aufgabe gewesen, die Finanzen zu sortieren.
Talk mit K. mit Anne Burgner.
Hallo und herzlich willkommen zu Talk mit K. Mein Name ist Anne Burgner und ich moderiere diesen Podcast im Wechsel mit meiner Kollegin Sarah Brasak. Das Prinzip von Talk mit K ist ganz einfach. Wir sprechen mit interessanten Menschen aus Köln. Und heute ist ein gern gesehener Gast hier bei mir im Podcaststudio, der wieder mal einen sehr kurzen Weg hatte. Das ist nämlich mein Kollege, der Leiter der Sportredaktion, Christian Löhr. Christian, schön, dass du da bist.
Ja, hallo liebe Anne, vielen Dank für die Einladung.
Ja, du musst immer dann kommen, wenn man nicht weiß, was da gerade wieder beim FC passiert. Also du könntest eigentlich auch jede Woche vorbeikommen, muss man sagen. Aber gerade haben sich die Ereignisse so überschlagen, dass wir dachten, da muss jetzt irgendjemand mal ein bisschen Ordnung ins Chaos bringen. Und diese wunderbare Aufgabe, die kommt jetzt dir zu, lieber Christian. Da freust du dich doch, oder?
Ja, Ordnung ins Chaos, das war schon immer meine Stärke.
Siehst du?
Nicht. Aber so. Gut.
Lass uns mal gucken, lass uns mal auf die Ausgangslage gucken. Also wenn man jetzt mal auf die Tabelle guckt, einfach so, ohne alles, was man weiß, was passiert ist. Der FC ist Zweiter, 2 Spieltage vor Ende der Saison. Er hat 1 Punkt Rückstand auf Platz 1, es sind 3 Punkte auf Platz 3 und 4. Ich würde mal mutmaßen, dass viele Fans vor Beginn der Saison gesagt hätten, ja, das unterschreibe ich so, dass wir an dem Punkt stehen zum Ende der Saison, oder?
Ja, verrückt. Die Saison ist ja wirklich komplett anders gelaufen, als wir geglaubt haben. Wir glaubten eigentlich wegen der Transfersperre, der FC würde erstmal personell mit einer Rumpftruppe starten müssen, versuchen irgendwie in Schlagdistanz zu bleiben, um dann im Winter mit ein paar klugen Transfers nochmal zum Angriff blasen zu können. Es war komplett umgekehrt. Die Mannschaft war Herbstmeister. Oder Winterkönig, wie es hieß, als es hier noch einen österreichischen Cheftrainer gab. Und dann kamen die Wintertransfers. Christian Keller hat zugeschlagen und tatsächlich nun mal die Mannschaft, den Kader zwar verbreitert, aber die Mannschaft nicht verstärkt, vielleicht kann man es so formulieren. Und jetzt ist von der ja so herausragenden Ausgangsposition nicht mehr ganz so viel übrig, aber ja doch noch nach wie vor ein bisschen was.
Kurze Zwischenfrage, was sagt das eigentlich über die Qualität dieser Liga aus, wenn eine Mannschaft, die so spielt, wie der FC gespielt hat, in dieser Saison trotzdem auf Platz 2 steht?
Ja, sehr berechtigte, aber auch schwierige Frage. Ich glaube, wenn man sich anguckt, wo zum Beispiel Hertha BSC steht, mit einem wirklich hochspannenden Kader und einem Wahnsinnspotenzial, das sie ja so auch zwischendurch mal abgerufen haben, dann ist wahrscheinlich noch nie ein Tabellen-10., 11., 12. der zweiten Liga so stark gewesen. Wenn man sich dann gleichzeitig die Punkte zusammenrechnet, der ersten 3, waren die wahrscheinlich in den letzten 25 Jahren keinmal so schwach da oben. Es scheint also eine Breite zu geben, was die Liga ja auch spannend macht. Klar ist, eine Spitzenmannschaft und der FC hat ja nun mal einen Kader, mit dem er erste Liga gespielt hat, letzte Saison noch, muss eigentlich souveräner punkten. Aber ob jetzt die Liga der großen Namen und der vollen Stadien, ob das eine Liga ist, in der auch wahnsinnig klug Fußball geplant und gespielt wird, das sei mal dahingestellt.
Das ist doch ein gutes Stichwort. Über deinen Artikel am 3. Mai, also im Vorfeld des Spiels gegen Regensburg, hast du geschrieben, Ausrutscher verboten. So, dann ist der Ausrutscher passiert. War dir da eigentlich schon klar nach diesem Unentschieden und auch nach der Art und Weise, wie es denn zustande gekommen ist, dass da was passieren wird in den nächsten Tagen beim FC?
Ich muss gestehen, ich habe immer dieses Kaiserslautern-Spiel am 18. Mai vor Augen gehabt. Und ich habe immer gesagt, wenn du einen Ausrutscher dir leistest und es dann eben auf dieses letzte Spiel ankommt, dann wird diese Kölner Mannschaft gegen diese Kaiserslauterer Mannschaft, die vor einem Jahr noch ein Pokalfinale gespielt hat und die mit einem ganz anderen Momentum nach Köln kommen würde. Ich meine, es gab jetzt ja aus Kaiserslautern war zu hören, es gibt 150.000 Kartenanfragen für das Spiel in Köln. Mehr als fürs Pokalfinale. Also es ist für die das größte denkbare Spiel. Und ich sehe den FC nervlich nicht in der Lage, dann da zu bestehen. Zumindest hätte ich es unter Struber nicht gesehen. Darum habe ich immer gedacht, die sind in der Lage, zu patzen, auch zu Hause gegen Regensburg, beziehungsweise vor allem, ne, ich hatte irgendwann mal einen Kommentar geschrieben, der ist auch vielen in Erinnerung geblieben, da habe ich nämlich nach dem Sieg über Paderborn geschrieben, schwieriger wird's nicht. Damit hatte ich gemeint, objektiv, ein direktes Duell auswärts beim Aufstiegsmitfavoriten, das 1-0 zu gewinnen, das ist halt eine Leistung. Ich habe damit niemals gemeint, habe es auch in dem Kommentar geschrieben, dass es von jetzt an einfach wird. Im Gegenteil, der SFC Köln ist immer in der Lage, die leichtesten Herausforderungen nicht zu bestehen. Und das war ja nun mal jetzt vor Regensburg genau die Konstellation. Darum, ich habe es ehrlich gesagt kommen sehen. Und dann war mir klar, Nürnberg wird schwierig. Und wenn es eben auf dieses letzte Spiel hinausläuft, bist du wahrscheinlich mit Struber ohne Chance. Mhm.
War denn auch klar oder wann war denn klar, dass wenn jemand gehen muss, dass beide gehen müssen, also Keller und Struber?
Also ich saß am Samstagabend nach Schlusspfiff nach oben auf der Pressetribüne, weil die Wege sehr weit sind im Kölner Stadion. Und dann ist es immer so, solange ich unten noch die FC-Verantwortlichen vor den Fernsehkameras stehen sehe, sind sie ja nicht im Pressebereich. Das heißt, dann kann ich weiter oben arbeiten und weiter schreiben. Und hatte dann aber den Knopf im Ohr und habe das Sky-Interview mitgehört, was Keller gab. Während ich schrieb, also ich habe es mit so einer halben Aufmerksamkeit verfolgt. Und plötzlich habe ich dann aber so sickerte so ein, was der da sagte. Und da habe ich wirklich gedacht, okay, also wir sind von Christian Keller einiges gewöhnt gewesen. Aber in dem Moment habe ich gedacht, okay, jetzt fordert er nicht nur uns heraus, daran sind wir gewöhnt, dass er uns von morgens bis abends irgendwelche Dinge erklärt hat, die objektiv anders waren. Aber dass er jetzt sagte, wir machen zu 100% den Trainer weiter. Und als er dann gefragt wurde, ist ja auch total lustig, Simon Terodde stand dabei für Sky, einer mit riesen FC-Insider-Wissen und auch mit nun mal Branchenkenntnis, der stand da wie vom Donner gerührt, der guckte den Keller an, als wüsste er einfach nicht, wo er den hinsortieren sollte. Und da war mir klar, okay, er fordert jetzt auch seine Chefs heraus. Es gab vorher keine Absprache. Also es ist nicht so, dass sie sich kurz auf dem Flur getroffen haben und Keller gesagt hat, hier übrigens, lieber Vorstand, lieber Thomas Kessler, lieber Mitgeschäftsführer Philipp Thüroff, ich gebe jetzt mal eben dem Trainer eine Jobgarantie. Also es war einfach ein Alleingang, einer von sehr vielen Alleingängen. Und da habe ich gedacht, okay, das könnte jetzt ganz böse enden.
Wie erklärst du dir das denn? Also man hat ja fast das Gefühl, der war da in so einem Paralleluniversum unterwegs. Also ich sag mal, die Stimmung bei den meisten anderen im Stadion war ja doch leicht anders als bei ihm.
Ja, er ist dann jemand, der beharrt. Das ist auch ein Muster. Hinter den meisten seiner Fehler steht dieses Beharren auf Prinzipien. Also so hat er nun mal auch damals die Transfersperre dem FC eingehandelt, indem er einfach nicht bereit war, mit Leuten, die Unternehmer sind, das sind ja keine Kriminellen, aber mit Leuten, die natürlich im Fußball ihr Geld verdienen wollen und natürlich in einer super Position waren, da war er nicht bereit, sich auf die einzulassen, sondern hat gesagt, nö, mache ich nicht, kriegen wir so hin, ist schiefgegangen, ist in ganz vielen anderen Fällen auch schiefgegangen und so war es jetzt auch wieder. Er hat gesagt, ich opfere grundsätzlich nicht meinen Trainer wegen einer sportlichen Krise, die ich für überwindbar halte, aus. Und so ist er ja offenbar auch dann am Sonntag in das schicksalhafte Gespräch mit seinen Chefs gegangen. Und wenn ich es richtig verstanden habe, was man halt so hört, war für ihn das Gespräch relativ schnell auch zu Ende. Denn er hat seinen Chefs einfach gesagt, ja nee, der Trainer bleibt. Und ich kann es mir fast vorstellen, dass er da schon halb aufstand und ging und die dann sagten, ja nee, nee, dann sind sie auch weg. Und ja, ich habe es ein bisschen flapsig geschrieben. Dann hat Keller halt gesagt, okay, nur meine Leiche. Und dann haben die ihm gesagt, ja gut, dann. Ne?
Also, ja, so weit kommt es ja dann zum Glück.
Nein, doch Christian nicht. Keller geht's gut, keine Sorge.
Da sind wir alle froh. Aber was würdest du sagen, ist immer so schwierig vom Hauptschuldigen zu sprechen, aber ist dann jetzt Keller der, der es am meisten verbockt hat und Struber ist irgendwie sozusagen Beifang oder wem muss man da jetzt die Hauptschuld geben für die Situation, so wie sie ist? Oder kann man das nicht so trennen? Ist das zu eng verwoben?
Ja, Hauptschuld an was? Denn die Situation ist ja nicht so schlimm, sportlich, aktuell, wenn man auf die Tabelle guckt.
Wenn man die Spielen sieht schon.
Ja, das stimmt. Das kann man also darum muss man Struber natürlich vorwerfen, dass er seit einem halben Jahr sagt, wir müssen am Ball besser werden. Ich meine, die haben 20 Tore weniger als Hamburg geschossen. Die haben 40 Tore weniger als in ihrer Aufstiegssaison 2019 geschossen. Also da läuft auch relativ wenig. Die Punkteausbeute ist auch nicht so gut. Insofern, das kann man natürlich dem Trainer vorwerfen. Da hätte es aber auch vorher schon genug Anlässe und Gelegenheiten gegeben, ihn zu feuern, ihn dann 2 Spiele vor Schluss zu feuern. Weiß ich jetzt nicht, ob man das zwingend hätte machen müssen. Drüber diskutieren hätte man müssen. Das Keller sagt, ich diskutiere gar nicht erst. War dann wieder ein typischer Keller. Ich finde, man muss dann aber sich die Gesamtlage angucken, wie steht der Verein da. Also Christian Keller hat ja nicht am 1. Juli 2024 übernommen und könnte jetzt sagen, ja gut, was soll ich machen, ich habe hier einen Zweitligisten zu managen, sondern er hat übernommen, da stand FC auf Platz 7, da war Steffen Baumgart Trainer, da waren im Kader Leute wie Modest, wie Hector, wie Skiri, das war eine ganz andere Truppe und es ist seine Aufgabe gewesen, unter anderem Kaderwerte zu schaffen. Es gibt praktisch keine Kaderwerte. Und dann hat er zuletzt immer dann gegengehalten, naja gut, wie soll ich in der zweiten Liga Kaderwerte schaffen? Dann sagen wir dann wiederum, ja gut, aber die sind ja nicht in der zweiten Liga, weil irgendwie ein schlimmes Unglück passiert ist, sondern dafür sind sie ja auch mitverantwortlich. So, und darum die sportliche Bilanz der letzten 3 Jahre mit Christian Keller ist verheerend. Es ist nicht Kellers Aufgabe gewesen, die Finanzen zu sortieren. Dafür ist Philipp Thyroff zuständig. Kellers Aufgabe war zu sagen, wir haben hier einen arg ambitionierten Finanzplan und ich verdiene doppelt so viel wie der Bundeskanzler, weil ich in der Lage bin, mit diesem Finanzplan trotzdem in der Liga zu bleiben. So, das ist die einzige Erklärung, warum so ein Mensch als Quereinsteiger, der von Regensburg kommt, bei einem Riesenclub wie dem 1. FC Köln schalten und walten darf. Das ist der einzige Grund. Und wenn er dann sagt, na gut, wir haben jetzt hier die Athletikhalle umgebaut und haben renoviert und haben Platz 7, da ist jetzt ein neuer Rasen mit Rasenheizung. Das ist alles total großartig und auch vom Konzept her genau richtig. Aber sie sind abgestiegen. Und man kommt sich da manchmal ein bisschen unterkomplex vor, wenn man vom Ergebnis her argumentiert. Aber man muss dann im Profifußball auch mal sagen dürfen, lieber Keller, Sie haben am Samstag 1:1 gegen einen abgeschlagenen Tabellenletzten gespielt, der am Nachmittag vorher auf der Couch schon abgestiegen war. Und Sie erzählen uns jetzt, ja gut, die hatten ja auch da nichts mehr zu verlieren, war ja leicht. Das funktioniert nicht. Und darum musste natürlich dann am Ende Keller gehen. Da gab es sehr, sehr viele Gründe und Anlässe. Dass er dann stürzt, weil er nicht bereit ist, den Trainer zu opfern, ist ja fast ein Witz, muss man einfach sagen.
Ja, das finde ich, also hast du ja eben zu Recht gesagt, der ist ja jetzt nicht erst seit ein paar Monaten da. Also man, diese Bilanz, die du da gerade zusammengefasst hast von seinem Antritt bis jetzt, die ist ja jedem ersichtlich. Also man fragt sich ja jetzt als, sagen wir mal, normaler Fan ohne Insiderkenntnisse, wieso war der Mann überhaupt so lange da?
Ja, absolut berechtigt. Also er hat damals das Kass-Urteil mit der Transfersperre, hätte er anders managen müssen und auch können. Ich würde sogar fast sagen mit Leichtigkeit, aber da ist er eben an seinen Prinzipien gescheitert. Er hat gleich in seinem ersten Sommer, als er nach Köln kam, hat er Transfers, was nur eine seiner Kernaufgabe ist, Transfers gemacht wie Sages Adamian, wie Steffen Tigges. Er hat damals insgesamt rund 8 Millionen ausgegeben. Der FC hatte im Jahr davor eine Nullnummer gemacht, also 0 Euro in den Kader investiert. Keller kommt, 8 Millionen. Nichts hat gezündet, so wirklich. Das wäre auch wieder ein Anlass gewesen. Dann holt er Timo Schulz damals, hält an ihm fest. FC steigt sang- und klanglos ab, geht nochmal zum Abschluss in Heidenheim komplett unter, also überhaupt keine Chance mehr gehabt. Holt dann Struber, der auch nicht funktioniert. Also das waren alles Dinge, für die man einen Sportchef dann irgendwann auch mal zur Rechenschaft ziehen muss. Aber es ging immer weiter und weiter und weiter. Und am Ende war es tatsächlich, und die Gremien haben sehr früh angefangen, ihn zu kritisieren. Und haben auch Druck gemacht. Aber die Entlassung hatte jetzt damit überhaupt nichts mehr zu tun. Sondern der wurde einbestellt, um mit seinen Chefs zu diskutieren, was jetzt zu tun ist. Und dann haben die gesagt, ja gut, der Trainer muss weg. Haben wir jetzt hier entschieden als Vorstand. Und Sie als Geschäftsführer werden jetzt hier angewiesen. Hat er gesagt, nee, dann bin ich weg. Und bumm, war drauf. Also das war dann am Ende ein sehr simpler Dreisatz.
Was ja auch komplett absurd ist. Aber so wie du das geschildert hast, und das hast du ja jetzt gerade auch wieder so ein bisschen durchklingen lassen, scheint er ja auch wirklich beratungsresistent in der Hinsicht zu sein, dass er ja immer eine Erklärung dafür hat, warum es denn jetzt dann ausgerechnet nicht geklappt hat, obwohl der Plan eigentlich brillant war.
Genau. Genau, das war immer, das war Stufe 1. Stufe 2 war ja dann immer nochmal zu erklären, genau, wie es dann doch hätte klappen können, obwohl es nicht geklappt hat. So, und woran es gelegen hat, lag natürlich immer an Umständen und in der Regel auch an den anderen oder an der bösen Branche. Das war schon bemerkenswert. Also wirklich, ist auch rhetorisch super stark, kann einem wirklich alles erklären. Interessanterweise, wenn man aber, also damit durch diese Erklärung hat er dann die Ergebnisse nicht verändern können. Wenn man also dann dabei blieb und dann sich fast geschämt hat zu sagen, ja okay, aber es ist ja alles schiefgegangen, dann hat er dann auch gern mal einem den Vorwurf gemacht, ja gut, aber das ist ja ein Narrativ. Also ihr Narrativ vom Scheitern, da verstehe ich gar nicht, warum ich das jetzt alles erkläre. Also er war dann schon oft enttäuscht, wenn man dabei blieb, dass zum Beispiel ein Abstieg in die zweite Liga hätte verändert werden können. Ja, das, also, man kennt das ja, ne? Von sich selbst. Man versucht irgendwas zu erklären und ist dann total enttäuscht, wenn man es erklärt hat und die Leute trotzdem bei ihrer Meinung bleiben.
Gut, aber so Fakten wie zum Beispiel ein Abstieg ist ja nichts, was man wegdiskutieren könnte oder dieses Kreisurteil oder so, das ist ja einfach, das ist ja da. Lass uns mal, bevor wir dann sozusagen ein bisschen in die Zukunft gucken, lass uns noch mal einmal auf Struber gucken. Warum hat das nicht funktioniert? Ich finde das bei Trainern immer wahnsinnig, also von außen auch wieder so schwer nachzuvollziehen, geht's jetzt in so einer Situation, geht's vor allem irgendwie um die Ansprache, um den Zugang, um das Gefühl, das man in der Mannschaft schafft, geht's doch eher um Taktik? Also was würdest du sagen, warum ist der gescheitert an der Stelle?
Also ich fand, er hat weder nach innen noch nach außen eine große Wirkung gehabt. Er ist vielleicht auch für einen Standort wie Köln eine Nummer zu wenig extrovertiert. Er hat relativ oft sich so auf die Position zurückgezogen, naja, ich bin jetzt hier fleißig. So ein bisschen Red Bull-Schule, hat man das Gefühl. Ne? Also er schöpft Möglichkeiten aus, er macht sehr viel nachprüfbare Arbeit leistet er. Ihm waren Statistiken immer wichtig und hat dann darüber womöglich vergessen, so ein bisschen den Touch reinzubringen. Ich kann mir vorstellen, dass da passt aber auch schon wieder zu Christian Keller, der auch ein sehr analytischer Typ ist, der tatsächlich glaubt, sehr vieles über Excel-Tabellen managen zu können und will natürlich Dinge nachprüfbar machen. Und wenn zwei solche Leute dann zusammenkommen, in einem Verein wie dem 1. FC Köln, der nun mal ein Bauchgefühlsverein ist, dann kann das eigentlich kein gutes Ende nehmen. Dass jetzt dann beide auf einmal, auf einen Schlag weg sind, hat es ja, glaube ich, auch noch nicht gegeben. Also ich habe es jetzt ich glaube, 25 Jahre begleite ich den FC als Reporter. Ich habe es noch nicht erlebt. Das passte dann ganz gut ins Bild. Entschuldigung.
Bauchgefühl hast du gerade gesagt, da passt ja, also wenn es ums Gefühl geht, kommen wir jetzt mal zum Mann, der den FC ein weiteres Mal retten soll. Es ist der Messias, wie ich ja sehen und lesen durfte auf Schildern, die Fans mit zum Training gebracht haben. Friedhelm Funkel soll es jetzt also richten. Was macht den denn zum Messias in deinen Augen oder ist das vielleicht auch ein bisschen hochgegriffen? Wir brauchen gar keinen Papst mehr hier.
Messias ist natürlich hochgegriffen. Ich muss allerdings, also ich komme gerade vom Geisbockheim und wir hatten gerade nach dem Training eine kleine Runde mit Friedhelm Funkel und ich habe anschließend, habe ich kurz in meine Hosentasche geguckt, ob mein Handy jetzt auf 100% aufgeladen ist, weil der eine Energie ausstrahlt. Das ist schon beeindruckend. Ne? Der kommt natürlich auch gerade aus dem Urlaub und ist körperlich voll da. Der steht vor einem topfit und hat eine innere Überzeugung und lässt dann plötzlich Dinge einfach klingen und scheinen, vor denen man am Tag vorher womöglich noch Angst hatte. Und das ist einfach eine Qualität, der hat eine ganz kurze Phase, braucht er nur, er hat ja auch keine Zeit, ja, eben. Aber er braucht auch keine Zeit. Der hat seine Abläufe, der sagt allen, dass sie jetzt pünktlich zu sein haben und dass sie guten Tag sagen müssen und die Hände aus den Taschen nehmen und dann macht
das
er seine Ansagen.
Das könnte ich auch machen. Ich würde es auch für weniger Geld machen übrigens.
Ja gut, sein Stundenlohn ist natürlich ganz okay. Ja. Aber es ist Profifußball, ne? Da läuft so viel Geld rein Und ein Aufstieg ist so viel Geld wert. Verglichen damit ist das ja dann sogar noch vergleichsweise wenig. Das ist ja keine Blase, sondern das Geld ist ja tatsächlich da. Das kommt aus Frankfurt von der DFL und das bezahlen alle, die im Fernsehen sich den Fußball angucken.
Aber was kann der, also du hast es ja gerade beschrieben, das war ja ein schönes Bild mit dem Handy, aber eben die Zeit ist ja nun wirklich sehr, sehr kurz, die ihm da bleibt. Also da kann man jetzt ja nicht anfangen, irgendwie nochmal komplett alles umzukrempeln, was das Spiel angeht und so. Aber was kann der denn jetzt wirklich konkret tun, mal abgesehen davon, dass er den Leuten eben sagt, sie sollen pünktlich sein und es wird schon alles gut?
Also er sagte eben, wenn ich es nicht im Kopf habe, 16 Gespräche geführt. Also er hat sich schon den Mannschaftsrat und dann die Leute, in denen er das Potenzial zum Führungsspieler vermutet. Mit denen hat er gesprochen. Er sagte auch ganz offen so, also einerseits würde ich ihm natürlich jetzt die Taktik nicht verraten, weil damit mache ich es Demiro Klose sonst zu leicht. Andererseits weiß ich es aber auch nicht. Und irgendwie habe ich das Gefühl, als würde er jetzt jeden Moment noch sagen, und eigentlich ist es auch relativ egal, weil du jetzt Dreier-, Vierer-, Fünferkette spielst. Es wird darum gehen, die Mannschaft selbstbewusst auf den Platz zu kriegen, denn das war sie am Samstag gegen Regensburg offensichtlich nicht. Und er hat so fallen lassen, er habe jetzt heute dann auch einen taktischen Trainingsschwerpunkt gesetzt, nämlich die Arbeit mit dem Ball. Und das ist halt schon ganz interessant, weil Gerd Struber hat sehr, sehr viel gegen den Ball arbeiten lassen. Und da fiel uns ja auch dann auch als Zuschauer einfach auf, der FC am Ball hatte keine Lösung. Die hatten keinen Plan, wie sie jetzt konkret das Tor des Gegners angreifen, sondern haben irgendwie hin und her gespielt und geguckt, was so passiert. Und dann kommt halt so ein Spiel wie gegen Regensburg raus, wo Leute ja verzweifelt sind, weil ihnen der Gegner Platz und Raum und Ball gelassen hat. Was im Fußball ja nie gut ist. Eigentlich sollte man mit dem Ball schon was anfangen können. Und das hat Funke, glaube ich, schon erkannt und ein bisschen auf den Punkt gebracht. Und darum denke ich, er wird so den Leuten, denen er was am Ball auch zutraut, gesagt haben, und sei bitte mal mutig. Weil es ist zweite Liga, wenn du einen Hop- oder Top-Pass spielst und der Ball geht verloren, ist es eben nicht so, dass du direkt einen drin hast, weil beim Gegner nur Genies rumlaufen. So ist es nämlich nicht.
Jetzt haben wir über Keller, Struber, Funkel gesprochen, aber auf dem Platz stehen natürlich andere Leute, nämlich die Mannschaft. Und das ist auch eine Frage, die ich mir dann immer stelle. Also es ist offensichtlich dem Trainer nicht mehr gelungen, die irgendwie zu erreichen, zu motivieren, denen das Selbstvertrauen zu geben. Aber so eine Mannschaft hat ja auch ein internes Gefüge. Also da war ja aber offensichtlich eben auch niemand, der so einen Part übernehmen konnte. Kannst du mal ein bisschen was dazu sagen, wie du die Stimmung eben in dieser Mannschaft so siehst? Wenn man überlegt, wer dann auch gehen wird, du hast das auch geschrieben, auch mit Lemperle, der macht da irgendwie eine Trinkpause und so. Das sind ja Dinge, das kann man sich ja eigentlich alles gar nicht vorstellen. Aber wie ist so dieses Gefüge dieser Mannschaft im Moment nach deinem Eindruck?
Ich glaube, bei der Zusammenstellung der Mannschaft hat niemand drauf geachtet, wer da eigentlich der dann sein soll, der das Besondere auf dem Platz versucht. Der aber auf dem Platz auch der ist, der ausstrahlt. Hey Leute, ich hab's im Griff. Man muss mal sagen, die Personalie Davy Selke zum Beispiel, auch das ist ja fast ein Kündigungsgrund für Keller gewesen. Man darf sich mal nicht vergessen, Davy Selke ist ein einziger Stürmer, der das Tor trifft. Davy Selke wandert dann ab zum direkten Konkurrenten und führt jetzt dort die Torschützenliste an. Das ist eigentlich dermaßen absurd, dass einem sowas passiert. Das hätte nie passieren dürfen. Und natürlich ist Davy Selke ein schwieriger Charakter. Müssen wir jetzt nicht drüber reden, beleidigt man den Jungen auch nicht. Aber es ist vielleicht nicht schlecht, wenn du einen auf dem Platz hast, der dir im Training von morgens bis abends den Ellbogen ins Gesicht knallt, von denen du aber weißt, wenn wir am Sonntag auf dem Platz stehen, dann kriegt mein Gegner auch einen Ellbogen nach dem anderen ins Gesicht. Und das ist natürlich unangenehm, so einen Typen auf dem Platz zu haben. Von solchen Leuten brauche ich in der Kabine auch nicht 10, aber vielleicht 1, 2 oder 3. Denn wir reden nach wie vor über Profifußball und da ist nun mal, da knallt's. Und beim FC bekommen mittlerweile alle dieselbe Prämie. Die ist abhängig nach so ganz vielen Faktoren. Kann man wahrscheinlich in ein geniehaftes Excel gießen alles. Also Christian Keller kann einem auf Knopfdruck sagen, Julian Pauli, wenn er in der 73. Minute eingewechselt wird und der FC ist gerade 11. der Tabelle und gewinnt 2-0, dann kann er per Knopfdruck sagen, dass Julian Pauli 4.623 Euro Prämie kriegt. Und alle kriegen es gleich, aber im Fußball, Gleichmacherei im Fußball ist gefährlich. Mhm. Besondere Spieler machen besondere Dinge und haben besondere Rechte und verdienen womöglich auch besonders viel. Und das ist beim FC so ein bisschen ausgesetzt, dieses Prinzip, und plötzlich hast du eigentlich keinen mehr, der sich verantwortlich fühlt. Andererseits, das ist mir auch aufgefallen, in früheren Zeiten hätten wir die Mannschaft ganz anders angepackt. Denn da sind einige Spieler, die seit Monaten, teilweise seit Jahren nicht performen. Ich habe mich das selbst schon gefragt, auch im Gespräch mit FC-Verantwortlichen, die teilweise uns selbst vorwerfen, dass wir die Mannschaft nicht mal übers Knie legen. Da habe ich irgendwann mal gesagt, so, manche Spieler, ich habe da fast das, also die tun mir fast leid. Das ist natürlich verrückt. Aber ich denke dann, ja, und dann sehe ich bei Insta, wie sich die Frau positioniert. Dann denke ich so, oh Gott, wenn er nach Hause kommt, diese Frau, Wahnsinn. Zwei kleine Kinder, gerade noch ein Haus gekauft. Und dann stehen da 50.000 Leute und verlangen was von dir. Und dann denke ich so, Mann, aber es ist natürlich, das ist ja nun mal auch eine Frage, ob das adäquat ist, so einem zu sagen, ey Junge, du verdienst 100.000 Euro im Monat, jetzt mach halt.
Ich würde sagen, ja.
Ja.
Also ich meine, es hat ihn ja niemand gezwungen, Fußballprofi zu werden. Also das eben mein Mitleid hält sich da in bescheidenen Grenzen so.
Ja, aber es ist irgendwie schon mittlerweile, finde ich, gesellschaftlich akzeptiert, wenn man sagt, ich habe privaten Stress, ich kann gerade nicht. Und dann muss das womöglich für einen Fußballprofi auch gelten. Und weiß ich nicht, zumindest aus dieser Denke heraus ist die Mannschaft tatsächlich bislang ganz schön geschont worden, muss man schon sagen. Also die kriegen von uns mal hier eine 5 oder eine 6 oder so. Aber also ich sehe das halt an mir selbst. Ich hätte den vor 20 Jahren ganz anders mitgespielt.
Ich denke halt immer, eigentlich wäre das doch eine Situation, also eben wenn man sich mal in den Vordergrund im wahrsten Sinne des Wortes spielen möchte, wäre doch jetzt eigentlich die perfekte Gelegenheit. Also das wundert mich dann immer. Also warum... Aber noch nicht mal sozusagen den Versuch sehe ich so richtig. Also, dass es dann vielleicht nicht klappt, ist ja auch nochmal wieder was anderes. Aber jetzt hätte man sich doch da also leicht zum Helden machen können, eigentlich in den letzten beiden Spielen. Ohne allergrößten Aufwand.
Ich hatte Aufwand. Ich glaube, kämpfen tun die ja sogar. Ich hatte so ein bisschen, habe ich mich gefragt, als auch Gerd Struber plötzlich sagte, ja, wir müssen jetzt hier nochmal den Schulterschluss herstellen und alle müssen nochmal kämpfen. Dann habe ich so gedacht, okay, gehen wir mal kurz hier durch, was hier für Leute spielen. Wer von denen hätte denn konkret was, wenn der FC aufsteigt? Die einen sind sowieso weg, denen ist das komplett egal. Die sind eigentlich froh, wenn sie sich vor den Sommerferien nicht irgendwie verletzen und sie den ganzen Sommer im Krankenhaus in der Reha verbringen. Dann gibt's eben eine ganze Reihe von Leuten, die genau wissen, selbst wenn wir aufsteigen, wir spielen ja nie wieder. Also es gibt ja ein paar Leute in dieser Mannschaft, die als Leistungsträger gelten und seit Jahren nicht funktionieren, die werden natürlich in der ersten Bundesliga erst recht nicht funktionieren. Und da habe ich mal überlegt, wer von denen, die da rumlaufen, hat eigentlich wirklich ein persönliches Interesse, in der ersten Liga zu spielen, um sich dann wirklich zu straffen und zu sagen, hey Kabine, los geht's. Also da gucken die wahrscheinlich in sehr gleichgültige Gesichter und kriegen ganz viel Schulterzucken und dann denken die auch, ja, okay, also für mich ist zum Beispiel so der Jan Thiemann, der total Bock auf den Verein hat, der von hier kommt, also der lange im Verein jedenfalls ist, wie verzweifelt er über den Platz läuft. Nach 10 Minuten sieht er völlig durchgekämpft aus, hat eine rote Birne, gestikuliert, guckt durch die Gegend, als wollte er sagen, wo seid ihr denn? Und darum, ich glaube, wer jetzt im Moment wirklich sich zum Helden machen möchte, also wer wirklich die Energie aufbringt, der ist da auch schnell auf verlorenen Posten unterwegs. Hm. Jetzt hat man natürlich wieder den Funke. Für jetzt. Den lohnt es sich zu kämpfen.
Natürlich, genau. Dann lass uns doch nochmal auf die letzten beiden Spieltage gucken. Also wir haben es ja gesagt, so schlecht ist ja die Ausgangssituation eigentlich gar nicht. Also der FC hat es komplett alleine in der Hand, was ja schon mal was sehr Gutes ist. Also wenn er selber performt, muss er noch nicht mal gucken, was die anderen machen. Du hast aber eben auch beschrieben, letzter Spieltag, was ihm da möglicherweise blühen könnte. Was würdest du denn sagen, wie jetzt, wenn wir mal auf den nächsten Spieltag gucken, muss, wenn da jetzt der Sieg nicht gelingen sollte, wie viel Angst hast du dann um den Aufstieg?
Also ich muss sagen, ich habe mir Nürnberg oft angeguckt diese Saison, weil die echt einen interessanten Kader haben. Mit ganz viel sehr, sehr jungen Spielern, ganz viel Talent, die spielen mal so, mal so. Die waren irgendwie die ganze Saison über irgendwie nie schlechter als Zehnter, nie besser als Achter. Haben Miro Klose als Trainer, der natürlich einfach ein Sensationscharakter ist. Die haben jetzt ihr letztes Heimspiel, die werden sich anständig verabschieden wollen, haben ein okayes, gutes Jahr gespielt, die machen ganz interessante Personalentscheidungen. Immer wenn beim FC, haben die ja auch schon ein paar Leute angesprochen, sogar auch abgeworben. Jens Kastrop, ein super Mann, der in Köln keine Chance hatte, haben sie geholt, verkaufen sie jetzt für viel Geld nach Mönchengladbach. Das, das ist ein gut geführter Verein im Moment. Mhm. Und da, das ist schon, das gibt schon Anlass zur Sorge. Also in Nürnberg mal eben zu sagen, da nehmen wir jetzt den Sieg mit, weiß ich nicht. Und wenn man eben voraussetzt, dass du noch 4 Punkte brauchst und du spielst in Nürnberg nur unentschieden, dann brauchst du 3 Punkte gegen Kaiserslautern. Und egal, ob es jetzt für Kaiserslautern um was geht, das wird schwierig. Das wird richtig schwierig. Darum, also man hat es in der Hand. Man muss nur 4 Punkte holen, aber die muss man erstmal holen.
Weil du das gerade gesagt hast, und das finde ich eben auch immer so interessant. Also dieses, ja, der hat es halt beim FC nicht geschafft und dann plötzlich gehen die irgendwo anders hin und machen da eine Wahnsinnskarriere. Ich meine, das geht bis zu Nationalspielern. Also wo man sich irgendwie fragt, wie kann das denn eigentlich sein? Also ich komme jetzt wieder mit der Fußballromantik, aber eigentlich denkt man sich doch eben, das ist doch ein Verein eben mit Fans, mit einer Tradition, wo man wirklich sieht, das hat den Leuten bedeutet das was. Also eigentlich müsste das doch ein Verein sein, der genau das aus Leuten rausholt, dass sie eben sich entwickeln irgendwo hin und nicht, warum funktioniert das dann immer erst, wenn sie dann gehen vom FC? Das ist doch irre.
Immer ist gut.
Ja, immer ist jetzt auch ein bisschen hochgegriffen. ja, aber das Gefühl, die Gefühlslage ist gerade so.
Ich glaube, es ist so eine Timing-Geschichte. Ich habe gestern das Champions-League-Spiel geguckt von Inter Mailand, da spielt Jan Bissek, der hier in Sülz Abitur gemacht hat und einfach, der ist ein richtiger Kölner, ne? Man guckt ihn sich an, im Inter-Trikot, spielt er in San Siro gegen Barcelona und sieht halt einfach auch aus wie ein 100-Millionen-Euro-Fußballer und er hat es halt hier nicht gepackt. Und der hat es auch wirklich gar nicht hier gepackt. Und der hat es aber woanders nicht gepackt. Der ist ja dann nach Portugal verliehen worden, der war in Dänemark. Da muss man auch mal sagen, manchmal ist es auch Timing. Dann war der Junge nicht so weit, dann hatte der womöglich auch zeitweise, war er ein bisschen, ich sag mal, euphemistisch abgelenkt von sich selbst und seinen Karriereambitionen. Und dann ist es eine Timing-Sache. Dann ist es auch mal eine Frage der Konstellation. Manchmal hat man einfach, manche Spieler sind einfach schlecht beraten. Manche sind sehr gut beraten. Das ganze Drama um Florian Wirtz wäre, glaube ich, nicht passiert, wenn der SFC Köln damals einen funktionierenden Vorstand gehabt hätte und Florian Wirtz, das kommt hinzu, Florian Wirtz hatte damals keinen Berater. Der wird von seinem Vater beraten, der macht das super, ist auch ein wahnsinniger Fußball-Insider, aber ich glaube, das ganze Wirtz-Thema zum Beispiel hätte man besser machen können. Florian Wirtz ist das FC-Trauma. Der Mann hat kein einziges Profispiel für Köln gemacht. Jonas Urbich hat immerhin für den FC als Profi auf dem Platz gestanden. Alles gut. Wenn er mal Weltmeister wird, alles gut. Florian Wirtz hat nicht eine Minute für den FC gespielt als Profi. Und das ist nicht heilbar. Und auch das war Timing. Da waren nicht alle Beteiligten Idioten. Das hätte man besser organisieren müssen.
Ja, aber es ist halt schon ein bisschen komisch, dass sich dieses schlechte Timing immer beim FC häuft. Ja. Also, um es mal vorsichtig zu formulieren. Ich frage dich als letztes, ob der FC aufsteigt, aber vorher frage ich dich, wir gehen jetzt mal davon aus, er steigt auf. Wie geht's denn dann weiter? Also man bekommt ja Angst, wenn man guckt, du hast ja eben schon gesagt, diverse Leute gehen. Man weiß natürlich nicht, was passiert, aber es gibt keinen Trainer, es ist noch nicht klar, wer Trainer wird und so. Wie groß ist in deinen Augen die Chance, dass es dann mal wieder gelingt, sich zumindest irgendwie solide in der ersten Liga zu stabilisieren, sag ich mal, irgendwo im Mittelfeld vielleicht?
Ja, wenn man jetzt die erste Elf im Moment mal abklopft auf Bundesliga-Tauglichkeit, da fallen einem nicht sehr viele ein, die dann auch wirklich Leistungsträger in der ersten Liga sein müssten. Das heißt, man muss ja irgendwas zwischen 8 und 10 Stammspielern erstmal holen für die Bundesliga. Und die Kassenlage ist ja deutlich verbessert beim FC, das schon. Aber wenn wir uns jetzt vorstellen, dann stehen vielleicht 10 Millionen, 15 Millionen Euro bereit für 8 Spieler. Da kommt nicht viel bei rum. Darum, und dieser Kader braucht Also eine Runderneuerung, definitiv. Und das liegt übrigens nicht allein an der Transfersperre, Klammer auf, die Keller mitverschuldet hat. Das liegt einfach auch grundsätzlich daran, dass dieser Kader schlecht zusammengestellt ist. Denn es klingt ja immer so, als hätte man jetzt durch die Transfersperre dem FC die Möglichkeit genommen, die man einfach braucht, alle Kaderfehler zu korrigieren. Also als müsste man irgendwie alle 2 Jahre sich den Kader neu hinstellen, weil man ja nur Unsinn gemacht hat. Wie wäre es denn, wenn man mal einen Kader macht, der auch mal einfach 2 Jahre lang sich entwickelt und wo es gar nicht so schlimm ist, wenn man keinen holt. Ne? Aber das ist beim FC halt ausgeschlossen gewesen, weil die so viele Fehler bei den Transfers gemacht haben, sodass ich bis jetzt immer dachte, wow, also klar gilt nur raus aus der Liga. Es gibt nichts Schlimmeres als 2 Jahre als 1. FC Köln in der 2. Liga zu spielen. Also du musst unbedingt raus. Und dann kann man mal das zweite Problem angucken. Da habe ich immer gedacht, naja, wenn Christian Keller das verantworten soll, diesen Kaderumbau, dann sehe ich wirklich schwarz. Jetzt bin ich mal gespannt, wer der Nachfolger ist, ob es jemand mit Netzwerk ist, mit Branchenkenntnis und einem pragmatischen Ansatz, den man auf dem Transfermarkt braucht. Man hat natürlich mit Leuten zu tun, die alle sehr, sehr viel Geld von einem wollen. Das ist so. Also sich in der Bundesliga reich zu sparen, ist noch weniger möglich als beim Elektrofachgeschäft. Darum, das wird ein Wahnsinnstransfersommer, aber erstmal aufsteigen und dann kann man ja mal noch wirklich gucken, denn auch in der Bundesliga gibt es ja mehr als nur Bayern und Dortmund und Leverkusen, da gibt es ja auch Gegner. Man muss ja letztlich nur 3 hinter sich lassen.
Eine zu große Aufgabe sein, wie wir gelernt haben in der Vergangenheit. Und was den Trainer angeht, du hättest jetzt, weiß ich nicht, da kommt jetzt eine gute Fee und du hast einen Wunsch frei und darfst sagen, der soll's werden. Hättest du jemanden oder wenn du das nicht hast, dann sag mal, was die Person mitbringen muss in deinen Augen.
Ja, lustig, ne? Da erwische ich mich gerade dabei, dass ich da noch gar nicht bin. Nach diesem ganzen Wirrwarr, weil ich auch wirklich mehr über Sportdirektor / Geschäftsführer Sport nachgedacht habe, zumal wir jetzt Friedhelm Funkel haben. Nein, aber Friedhelm Funkel wird nach allem, was ich gehört habe, nicht weitermachen wollen. Das ist ja auch für den FC eine super Position gewesen. Du holst einen für 2 Spiele. Sagen wir mal, Bruno Labbadia hätte natürlich gesagt, und wenn es klappt, kriege ich einen Anschlussvertrag. Dann wären wir nicht mehr losgeworden. Friedhelm Funkel hat gesagt, wir machen hier 2 Spiele, danach machen wir Urlaub und dann können wir auch noch reden. Aber an sich ist Friedhelm Funkel nach Saisonende wieder auf dem Tennisplatz. Ne? Und da freut er sich auch drauf. Darum, ich bin beim Trainer noch nicht sehr weit. Es sollte jemand sein, der ein bisschen extrovertiert ist, der Bock hat auf diese Stadt. Jetzt lach mich nicht aus, aber Gerhard Struber ist angeboten worden, im FC-Wagen auf dem Rosenmontagszug mitzufahren. Mhm. Und hat Gerhard Struber gesagt, habe ich keinen Bock drauf. Ich weiß, ja, Mann, ich bin auch kein Karnevalist, obwohl ich hier geboren wurde, aber ich denke dann manchmal,
sollte man schon machen.
150.000 Mitglieder, die Leute wollen dich sehen, weil klar, du bist ja nun mal hier wirklich eine Figur. Keine Ahnung, ich hätte, entweder musst du als Verein sagen, und übrigens, der Cheftrainer fährt da mit, oder du kannst es einfach voraussetzen, dass der Cheftrainer da Bock drauf hat, wenn er sich ein bisschen damit auseinandergesetzt hat, was das hier für ein Standort ist. Insofern ein bisschen extrovertierter als Gerhard Struber könnte er sein. Könnte auch ein bisschen mehr mit uns reden, sich ein bisschen mehr mitteilen. Gerhard Struber war jetzt keiner, der uns großartig abgeholt hat und uns in seine Gedankenwelt gelassen hat. Darum ja, vielleicht jemand, der ein bisschen offener ist, und es wäre natürlich schon ganz cool. Wir haben hier einen sehr emotionalen Standort, wenn in diesem Stadion halt mal wieder richtig die Post abgehen könnte. Denn das haben wir ja jetzt, also mindestens seit Oktober sehen wir hier alle 2 Wochen das ewig gleiche Fußballspiel und die Leute gehen frustriert aus dem Stadion raus und denken, was ist denn hier eigentlich los? Und darum wäre schon ganz cool, wenn einer käme mit einem Offensivkonzept.
Wenn jemand käme, der ein bisschen Ahnung von Fußball hat.
Ah, nein, Ahnung nicht. Also verteidigen können sie ja ganz gut. Darum, dann ist ja schon mal, also wenn du 0-0 spielst, ist halt die Hälfte des Plans aufgegangen, immerhin. Darum,
ja, hat ja gegen Regensburg super funktioniert.
1-1 ist kein schlimmes Ergebnis, aber Und auch gegen Münster war 3-1 kein schlechtes Ergebnis. In Münster muss man halt 7-1 wegknallen. Das ist halt leider so, weil die können nun mal ehrlich gesagt gar nichts. Und Regensburg taucht hier in Müngersdorf als frisch abgestiegene Truppe mit einer Regionalligamannschaft auf. Also wir müssen ehrlich sein, das ist von mir aus Drittligamannschaft, aber das ist keine Zweitligamannschaft. Und die seift plötzlich einen Tabellenzweiten ein, der am nächsten Tag Trainer und Geschäftsführer feuern muss. Also
die hatten ja nichts mehr zu verlieren, deswegen ja. Konnten die ganz befreit aufspielen.
Herrlich.
So, jetzt letzte Frage. Jetzt muss er natürlich sagen, auf welchem Tabellenplatz wird der 1. FC Köln nach dem letzten Spieltag stehen?
Da verweise ich natürlich an Friedhelm Funkel. Es ist so gut, dass wir jetzt Friedhelm Funkel haben. Ne? Mhm. Friedhelm Funkel,
aber ich frag ja dich,
ist einfach da. Friedhelm Funkel hat eben zu uns gesagt, ja, wie Aufstieg, da geht's ja gar nicht drum, wir wollen ja Meister werden. Also es geht jetzt gar nicht mehr darum, als Zweiter aufzusteigen, ist ja klar, sondern der FC wird jetzt erstmal Meister und fängt den HSV noch ab. Da habe ich in mich reingegrinst und habe gedacht, na, an mir soll es nicht scheitern. Ich wünsche mir sehr, dass die am Freitag gewinnen und dann in den letzten Spieltag gehen und vielleicht nur noch einen Punkt brauchen und bei Anpfiff beim Stand von 0-0 sozusagen aufgestiegen sind. Weil wir haben es zu oft gesehen, ich habe es letztes Jahr in Heidenheim gesehen, wie eine Mannschaft kollabiert unter dem Druck und ich möchte es nicht erleben. Ich möchte einfach nicht am 18. Mai das Rhein-Energie-Stadion erleben mit diesen FC-Spielern drin und so vielen fröhlichen Menschen darin und dann passiert sowas. Das ist mir dann persönlich zu viel einfach. Ich habe das Glück, dass ich dann so die berufliche Distanz habe. Ich erlebe das ja dann alles durch meine Reporterbrille und muss ja auch gleichzeitig schreiben und bin abgelenkt und es ist alles halb so schlimm. Aber ich habe den Eindruck, das ist zu viel und darum wünsche ich mir ganz, ganz dringend, dass die Freitag aufsteigen, dann ohne den ganz großen Druck ins letzte Spiel gehen, da dann irgendwie auch locker nicht verlieren und dann steigen sie als Zweiter auf und dann ist erstmal aber für die ist dann erstmal Urlaub und sollen uns alle mal auf andere Gedanken kommen und der FC selbst muss sich da natürlich in der Spitze neu sortieren. Da hoffe ich dann auf eine gute Hand.
Ja, das hoffe ich auch. Und also mir würde der zweite Platz auch reichen. Wenn es der erste werden sollte, dann male ich vielleicht doch auch noch so ein Messias-Schild. Wir schauen mal.
Würde ich gern sehen.
Ja, ich bin gespannt, was passiert. Ich danke dir sehr für die Einschätzungen und ich bin mir sicher, wir werden in Zukunft nochmal wieder öfter zusammensitzen und über diesen Chaosverein, an dem ja irgendwie trotzdem unser Herz hängt, sprechen. Vielen Dank, Christian.
Sehr gern.
Und Ihnen sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Und bis bald natürlich. Und wenn Sie mir Feedback geben wollen oder vielleicht auch Podcast-Gäste vorschlagen möchten, machen Sie das sehr gerne per Mail an anne.burgmehr@kstamedien.de. Und die nächste Folge Talk mit K gibt's nächsten Donnerstag um 7 Uhr.
Mit K.